Heute geht's nochmal um das Thema Berufstherapie, nicht Arbeitstherapie. Mehr nach dem Intro.
Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen.
Ja, vor 2 Wochen habe ich mich mit André Monses vom NRZ Friedorost, der Johanniter, also gehören, wie wir gelernt haben, gehören die für das NRZ Friedorost zum Konzern der Johanniter, über die Beschäftigungstherapie haben wir uns unterhalten und über die Berufstherapie, was ihr da so macht. Und ja, ein Tipp, den wir so hatten, war, dass du sagtest, ja, geht dahin, wenn ihr das nicht wisst, das muss ja verschrieben werden, kümmert euch drum und ja, und manchmal macht auch so eine Liste ganz Sinn, wenn man zu gucken hat, was will ich eigentlich in Bezug auf Beruf. Vielleicht noch ergänzend zur letzten Sendung, wenn du selbst da Schwierigkeiten hast, du kannst dir Hilfe holen von Familienangehörigen oder wen auch immer. Also sei da ein bisschen erfinderisch. Es geht um dein Berufsleben. So, jetzt haben wir uns über die Berufstherapie unterhalten. Und wie wir gelernt haben, so aus der letzten Besprechung, das war mir auch gar nicht so präsent, weil du sitzt ja und trägst die ganzen Ergebnisse vor. In unserem Fall, den wir ja letztes Mal besprochen hatten, dass es also multidisziplinär ist. Das heißt, da sind die Psychologen dabei, die Neuropsychologen, Ergotherapeuten, Logopäden, der Arzt ist dabei, also das gesamte Reha-Team ist ja eine große Runde. Wie sieht das eigentlich aus? Habt ihr so bestimmte Assessment-Maßnahmen, die ihr pro Fall durchführt? Oder wie muss man sich so als betroffene Person oder auch als Angehörige das vorstellen? Ich werde auch für Kostenträger und alle Werte, ich werde ganz ehrlich was sagen.
Ja, also letztendlich, wir haben standardisierte Aufgaben. Ja. Nicht? Das heißt, wir haben eine Vergleichbarkeit dadurch. Mhm. Natürlich versuchen wir, eine Individualität in die Therapie reinzubekommen. Ja. Aber wir beginnen natürlich mit standardisierten Aufgaben, die wir dann auch entsprechend mit Assessments auswerten können. Ja. Das heißt, das MELBA-System, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, damit arbeiten wir. Wir haben auch unsere informellen Assessments letztendlich, die aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung von uns erarbeitet worden sind, wo wir eigentlich uns sehr schnell einen Überblick mit verschaffen können.
Ja.
Nicht? Und dann sieht man ja, wie sich das so entwickelt. Und dann kann man irgendwann auch, wenn ein Therapieerfolg sich einstellt, kann man natürlich davon auch gut abweichen. Das heißt, wir gucken dann, wo können wir noch einen draufsatteln mit dem, was wir gemacht haben. Okay. Und wir können letztendlich, weil es geht ja letztendlich nicht nur um das Assessment, sondern es geht ja auch um Förderung. Mhm. Wir wollen die Leute ja weiterbringen. Mhm. Natürlich ist für viele Kostenträger primär wichtig, ja, dass man sagt, so und so sieht's aus, so und so kann es werden. Aber das ist ja nicht bloß Sinn der Therapie. Okay. Nicht? Weil dann kann man ein Assessment Center aufsuchen, wo die mal eben was feststellen.
Ja.
Nicht? Aber da wir eben unter dem Gesichtspunkt der Neurologie arbeiten, ist das Ganze ja auch viel differenzierter zu betrachten. Nicht, dass wenn ich ein Assessment Center besuche, ja, dann werden wir wie Lesen, Schreiben, Rechnen, ohne dass der Hintergrund bekannt ist und die Problematik und so weiter. Nicht? Das heißt, also bei uns ist es sehr viel vielschichtiger, sehr viel problematischer auch, weil nicht jeder ist eindeutig. Nicht? Deswegen haben wir auch wirklich manchmal Fälle, die nicht nur für eine 3- oder 4-Wochen-Maßnahme bei uns sind, wo man eben tatsächlich auch sehr lange mitarbeiten muss. So wie mit dem jungen Mann, den wir erst gesprochen haben. Genau. Das ist keiner, den wir hier in 3 Wochen heilen können. Das geht nicht.
Okay, MELBA-System habe ich mir gerade aufgeschrieben. MELBA hat nichts mit der Birne-MELBA zu tun oder Kirschen.
Nein,
sondern MELBA ist es.
Ist eine Abkürzung, aber frag mich jetzt nicht, ist irgendwas mit leistungsgewandelt. Das habe ich jetzt so nicht im Kopf, was das aus.
Muss auch nicht, aber vom Sinn her werden bestimmte Leistungsmerkmale geprüft.
Genau.
Und dann wird gerade gesagt, ist das über den Durchschnitt, unter den Durchschnitt?
Genau.
Dass man ein bisschen sagen kann, okay.
Ja.
Also für euch praktisch so eine Art Gradmesser, wo müssen wir noch Gas geben oder wo haben wir eine richtige Einschätzung oder wo dürfen wir noch ein bisschen nachsteuern?
Also das sind sehr genaue Definitionen,
nicht?
Also so eine Abstufung von 1 bis 5
so.
Ja. Und die einzelnen zu bewertenden Punkte jetzt im Bereich der Kognition, die sozialen Merkmale und all solche Dinge und mit ganz klaren, sehr eindeutigen Definitionen, dass man das auch ziemlich gut einordnen kann, um sich dann letztendlich ein Bild zu machen, was auch oft Sinn macht, was oft auch gemacht wird, dass wir das zu Beginn einer Maßnahme machen und am Ende nochmal, einfach um das als Erfolgskontrolle ausprobieren zu können. Wobei ich auch sagen muss, aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung, die wir im Haus haben, können wir das eigentlich allein durch die Arbeit, wenn wir zuschauen, wenn wir mit denen arbeiten, wenn wir das Verhalten beobachten, können wir es eigentlich sehr gut einschätzen. Und wenn man es dann mit dem Melba-System nochmal ausprobiert, entdeckt sich das mit unseren Erfahrungswerten.
Okay. Ja. Inwieweit spielt Schule eine Rolle bei deiner Arbeit?
Schule spielt eine große Rolle. Ja. Also wir haben ja hier Gott sei Dank im Hause mehrere Lehrkräfte. Ja. Und auch bei denen, die letztendlich die Schulpflicht schon hinter uns haben, haben wir immer die Möglichkeit, nochmal zu sagen, guckt bitte ihr auch nochmal. Ja. Viele kommen ja hierher, haben ihre Berufsausbildung hinter sich und so weiter, sind krank geworden. Ja. Und da stellt sich ja an sich nicht mehr die Frage von Schule. Aber wenn wir darüber nachdenken, ob möglicherweise eine Umschulung oder eine Qualifizierung und so weiter notwendig sein sollte, dann ist es schon ganz gut, wenn man auf dieser Ebene auch nochmal guckt. Natürlich können wir Lesen, Schreiben, Rechnen bei uns in unseren Abteilungen auch abprüfen. Aber die Schule ist natürlich ja prädestiniert. Das heißt, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Und insofern machen wir das dann öfter, dass wir sagen, guckt ihr nochmal, dass ihr nochmal auch so eine Art Assessment macht. Wie sieht es denn aus mit diesem schulischen Lernen? Und dann haben wir das als zusätzliche Expertise, was natürlich dann die Empfehlung auch sicherer macht. Okay. Wenn wir sagen, Umschulung macht Sinn, Qualifizierung macht Sinn, dann ist es schön, diese Rückversicherung dann auch noch zu haben.
Okay, das heißt, die Aufgabe der Berufstherapie ist erstmal herauszubekommen, wo steht die Person eigentlich?
Ja.
Im Prinzip auch so ein bisschen, wo stehen wir mit unserer eigenen Leistung hier im LZ Friede Horst? Um mal zu sagen, okay, hat das alles funktioniert mit den Therapien? Weil ich kann mir vorstellen, das wird der ein oder andere gar nicht, wenn er mich nachfragt. Das war übrigens ein Tipp ja von der letzten Sendung. Ja, er vielleicht auch gar nicht in die Berufstherapie kommt. Und auf der anderen Seite dann zu fördern, da wo Fördermöglichkeiten sind, also die Menschen dann auch stärker zu machen.
Richtig.
So als abschließende Frage zu dieser Sendung. Und ich denke einfach, dann hast du ganz viel über die Berufstherapie auch schon mal erzählt.
Ja.
Assessment-Maßnahmen bzw. Assessment-Verfahren sind ja immer sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja nicht nur Melba, es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Dazu gehört ja auch ein bisschen die Beobachtung natürlich halt. Was kann jemand im Holzbereich machen? Wie stellt er sich an? Wie kann er planen? Feinmotorik, das sind also ganz viele Dinge. Das würde, glaube ich, den Rahmen auch sprengen. Wo ist der Punkt, wo ihr so eine berufstherapeutische Begleitung innerhalb einer Maßnahme abbrecht, wo ihr sagt, so macht keinen Sinn mehr? Oder kann man sicherlich nicht so ganz pauschal sagen, aber hast du vielleicht einen Beispielsfall vor Augen, wo du sagst, okay, da geht es, macht jetzt keinen Sinn mehr, da brechen wir ab. Und zweite Frage ist, wann ist der Punkt, wo du sagst, da geht noch mehr und da müssen wir über mehr nachdenken und was wäre ein solches mehr?
Also zum Ersteren, das ist eigentlich, wenn Verhaltensauffälligkeiten zu ausgeprägt sind.
Yeah.
Also ich sag mal, wenn jemand Probleme hat mit dem Lernen, Dinge vergisst und all diese neurologischen Probleme, die hier auftreten können, das ist nicht so das Problem. Ja. Da kann man dran arbeiten, das kann man trainieren, mit mehr oder weniger Erfolg, je nachdem, wie die Schädigung ist. Mhm. Wenn aber Verhaltensauffälligkeiten so sind, dass jemand in keinster Weise gruppenfähig ist, der letztendlich Einzeltherapie braucht, dann wird es zum Problem, weil wir die Einzeltherapie nicht anbieten können. Aufgrund der Strukturen bei uns im Hause ist das so, dass wir das nicht anbieten können. Und als konkreten Fall, ich erinnere mich, ist schon einige Jahre her, wir hatten einen jungen Mann hier, der hatte einen sehr schweren Autounfall und war im Frontalbereich, also im exekutiven Bereich des Gehirns geschädigt. Und was ohnehin die schwierigsten Fälle mit sind. Und der war derartig verbal aggressiv, dass es einfach nicht zu machen war. Nicht? Also so bis hin zu übelsten Beschimpfungen und von der Atmosphäre her eigentlich kurz vor der Übergriffigkeit, also handgreiflich zu werden. Und da haben wir auch gesagt, das können wir auch schon aus Sicherheitsgründen nicht machen, wenn man mit ihm gearbeitet hat. Also er war Handwerker von Beruf und wir haben natürlich dann auch handwerklich mit ihm gearbeitet, in der Hoffnung, da einen Zugang zu finden. Aber es war einfach nicht möglich, weil ich da eben auch mit rechnen musste, dass er mit einem Werkzeug etwas tut. So, nicht? Und das war einfach so ein Bereich, wo wir gesagt haben, okay, da muss auf anderer Ebene gearbeitet werden, erstmal, um diese Aggressionen in irgendeiner Form eindämmen zu können. Also das war so ein Fall, wo wir gesagt haben, das geht nicht.
Okay, ja, klar.
Gut, und dann sind meine Auffälle tatsächlich die eben so von dem Verhalten her, wo ich dann auch mit Eigengefährdung rechnen muss.
Ja.
Und dann ist es zum Teil auch nicht zu gewährleisten, weil das ja Gruppentherapie ist. Mhm. Wenn ich mit ihm alleine arbeite und praktisch dazwischen langen kann, wenn etwas daneben geht oder so, ist es noch was anderes. Ja. Aber wenn eine Gruppe da ist, geht es nicht.
Wie, hatte ich mir gerade aufgeschrieben, wie groß ist denn mal eine Gruppe bei euch?
Bis zu 6 Personen.
Das
sind Kleingruppen, aber in Anbetracht der Schädigungen und letztendlich auch die Heterogenität der Gruppen, nicht? Das ist ja nicht wie eine Lehrwerkstatt, wo in etwa das gleiche Niveau ist, sondern es sind ja Leute mit unterschiedlichster Schädigung, mit unterschiedlichstem Bild auch letztendlich.
Ja.
Und da sind 6 Leute das absolute Maximum.
Okay. Kommen wir zu den Fällen, wo geht noch mehr? Und was ist das Meer dann letztendlich dann halt auch?
Gut, das Meer ist letztendlich, also wenn wir jetzt mal bei den Jugendlichen bleiben, wo eben die Frage der beruflichen Zukunft sich stellt, dass wir dann eben sagen, okay, das Meer kann sein, dass jemand eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme macht.
Ja.
Nicht, was denn eine Empfehlung unseres Hauses wäre,
ja.
Nicht, dass man sagt, okay, der ist noch nicht so weit, dass er jetzt gleich eine Ausbildung machen kann.
Ja.
Aber wenn er noch 11 bis 12 Monate weiter Förderung erhält, dann kann das was werden. Da haben wir in der Vergangenheit viel mit dem Berufsförderungswerk hier in Bremen zusammengearbeitet, also für die Leute, die aus der Umgebung kamen.
Ja.
Oder haben eben auch dann geguckt, welches Berufsbildungswerk ist in der Nähe des Heimatortes,
ja,
dass man da insofern was mit auf den Weg geben konnte. Nicht? Und dass sie sich da in Verbindung setzen können, um dann zu fragen, wie sieht's aus? Dann kommt ja auch in der Regel ein anderer Kostenträger zum Tragen.
Ja.
Nicht? Dann ist es meistens die Agentur für Arbeit, an die man sich dann wendet. Und das ist so ein Fall.
Gut, ja. Okay. Super, vielen Dank.
Ja, gerne.
Ja, also wenn ihr in so einer Situation seid, habt Mut, kann ich dazu mal sagen. Ja, da durchzuziehen und dann so Chancen auch zu erarbeiten.
Ja,
ja, manchmal ist das bitter, das geht mir als Reha-Berater auch so, dass man manchmal sagen muss, okay, das war die Grenze, bei dir der verhaltensauffällige Mensch, ich kann das nur so bestätigen, also mit einem Frontallappensyndrom, das sind schon krasse Fälle. Auch schon einige gehabt mit täglichen Übergriffen und so weiter.
Ja, schon erlebt. Kann sehr schwierig sein.
Eine Frau hat schon mal mit einem langen Messer vor mir gestanden, also das war noch in einer anderen Tätigkeit, aber dann stand auf einmal 7 Hebammen vor mir und haben mich geschützt. Das ist, war nicht so lustig. Die hat auch unter anderem auch ihre Reinigungskraft verbügelt bis zur Hirnerschütterung. Da habe ich eine junge Frau gehabt, die sogar jetzt in einem einzelnen Haus untergebracht worden ist mit Sicherheitskraft um 2 Pflegepersonen 24 Stunden. Aber man sagt es nicht, Gegenteil.
Oha.
Also das ist
schon richtig. Ja, das ist schon
heftig. Es gibt da wirklich krasse Fälle.
Und das ist es. Entschuldigung, das ist natürlich auch der Bereich, also der exekutive Bereich, der schwer zu therapieren ist. Ja. Nicht? Und das in vielen Fällen geht es durch Konditionierung, sage ich mal so.
Genau.
Nicht? Aber letztendlich ist es nie wirklich ganz wegzukriegen.
Das
und das ist die große Problematik da statt, ja.
Ja, ganz krass, ganz mehr oder weniger teilweise kaputt.
Ja,
okay, es war jetzt ein trauriges Ende, aber das gehört halt dann zu, ne? Das ist zu unserem Job, dass wir solche Menschen kennenlernen dürfen. Okay. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Nochmal dieser Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Wenn ihr Lust habt, hört zu oder schaltet dann heute ein in 2 Wochen. Bleibt vor allem gesund und liebe Grüße aus Bremen. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.